Es ist ja bei der Bibel so, die Kapitel sind ja eine spätere Einteilung. Das heißt also, wenn man jetzt bei uns immer liest, okay, wir lesen Kapitel 1, wir lesen Kapitel 2, wir lesen Kapitel 3, dann ist es manchmal etwas abgehackt. Also Paulus und auch hier Jakobus zum Beispiel haben nicht dran gesessen, so was möchte ich denn in dieses Kapitel hineinschreiben? Die haben den Brief einfach so geschrieben. Die Kapitel und Verse sind später dazugekommen, damit man überhaupt mal ein bisschen besser sich zurechtfindet. Also ich finde es durchaus gut, wenn man sagen kann, Römer 8, Vers 32, und alle wissen, was da steht, anstatt dass ich sage, ja, in dem Brief von Paulus in die Römer, da irgendwo so in der Mitte. Aber hier bei Jakobus ist eben, wenn wir jetzt anfangen, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansinn der Person. Wirkt das erstmal wie ein neues Thema. Aber wenn wir den Vers davor nehmen, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Dann kommen wir dazu, dass es den gleichen Gedankengang weiterführt. Was sagt Jakobus nämlich hier, wenn man sich um die Witwen und Waisen kümmert? Dann nimmt man diejenigen sich vor, die einem nicht helfen können. Dann sagt man, das ist mir egal, ob mir die Leute was zurückgeben können, ob die arm sind und eigentlich sich halt selber nicht versorgen können und so weiter. Aber ich tue es trotzdem, weil es richtig ist. Und dann kommt eben, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Erst ganz kurzer Exkurs zum Herrn der Herrlichkeit. Dieser Begriff kommt in der Apostelgeschichte einmal vor, als Stephanus vor dem Hohen Rat steht. Und dann hält er eine richtig lange Rede, indem er dann verschiedene Leute aus der Heilsgeschichte aufführt, zum Beispiel auch Abraham, und sagt, ihm erschien der Herr der Herrlichkeit in Ur in Chaldäa. Ur in Chaldäa ist Südirak. Dort hat man den Mondgott verehrt, der übrigens fruchtbar machen sollte. Man hat dann bei Sarah halt gemerkt, der schafft es nicht. Und beim Mond sagte man, das ist eine große Herrlichkeit, die dieser Mond hat. Und dann kommt eben plötzlich der Herr der Herrlichkeit, ist Abraham erschienen. Und in dem Augenblick war Abraham klar, ich habe mit dem Mondgott nichts mehr zu tun, ich ziehe jetzt weg von hier. Und das kommt in diesem Kontext jetzt auch nochmal, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Wenn wir auf Jesus blicken, dann kann uns eigentlich völlig egal sein, mit wem wir da zusammensitzen. Ist es leider nicht immer. Da suchen wir uns die Gemeinde dann gerne mal aus, nach gesellschaftlichen Vorlieben, vielleicht auch, ob wir politisch gleich ticken, ob wir den gleichen Musikstil haben oder was auch immer. Aber haltet den Glauben frei von allem Ansehen der Person. Da nimmt Jakobus etwas auf, was wir im 5. Buch Mose in Kapitel 16 haben. Da sagt Gott seinem Volk durch Mose, wenn ihr euch Richter einsetzt, dann sollen die Richter nicht darauf gucken, wer die Person ist, also weder ist die reich oder ist die arm, sondern einfach nur danach gehen, was ist der Sachverhalt. Also sie sollen gerecht richten. Warum? Weil auch bei Gott kein Ansehen der Person ist. Also Jakobus geht jetzt stark in eine Richtung, aber man kann auch gleichzeitig in die andere Richtung gehen. Also bei den Reichen könnte man jetzt halt sagen, die können mir gut Geld dafür geben, dass ich denen jetzt recht spreche. Und dann wirtschafte ich in meine eigenen Taschen und alles Mögliche, also mit Korruption. Es geht auch die andere Variante, dass ich sage, ach, die Armen werden so bedrückt von den Reichen. Ja, die Reichen sind das Problem und man spricht dem Armen Recht, obwohl der kein Recht hat, aufgrund von Idealismus, weil man sagt, wenn ich jetzt den Reichen Unrecht tue, dann wird das Unrecht, das die Reichen tun, ja wieder ausgleichen. Aber beides nicht. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Hängt allein schon mit Gottes Maßstab zusammen. Ich finde das sehr nett. In einem Buch wird das dann mal so nett gemacht. Also soll dann aufschreiben, wer ist denn der schlechteste Mensch der Welt? Ja, Hitler eindeutig. Okay, kommt unten auf die Visitenkarte drauf. Und wer ist wohl der beste Mensch deiner Meinung? Ja, Mutter Teresa. Gut, kommt oben drauf. Ach, und das ist jetzt Gottes Maßstab? Nein, das ist nur ein Teil. Da das Buch aus Amerika ist, wird dann gesagt, stell das Ding neben das Empire State Building. Oben die Spitze, das ist Gottes Perfektion. Aber wenn man halt von da oben runter guckt, ist so eine Visitenkarte, da ist es wirklich ganz egal, ob man oben oder unten drauf steht. Und aus dem Grund ist es auch für uns ganz gleich, wie toll wir jetzt unseren Glauben leben können, wie toll wir moralisch und alles sind. In Gottes Herrlichkeit sind wir nach wie vor dreckig. Jesaja schreibt, ich habe bloß das Kapitel nicht genau, ich meine es ist 64, all unsere Gerechtigkeit sind dreckige Lumpen. Also das, womit wir uns schön kleiden wollen, bringt uns nichts. Und das nimmt Jakobus jetzt hier, also vor Gott sind alle gleich. Und dann sagt er, denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr säht auf den, der herrlich gekleidet ist und spreche zu ihm, setze dich hierher auf den guten Platz und spreche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt ihr mit bösen Gedanken? Also, wenn ein Reicher kam, hat man ihn gerne in die erste Reihe gesetzt. Das ist ja bei uns in Deutschland zumindest wieder ganz anders. Die erste Reihe wird dann gerne freigehalten. Da sitzt dann der Pfarrer und vielleicht noch irgendwelche anderen Streber oder so. Also ich habe tatsächlich gern vorne gesessen, habe mich mit unserem Heimatpastor unterhalten vor dem Gottesdienst. Aber ansonsten, früher war das der Ehrenplatz, der sitzt ganz vorne, da kann ihn jeder sehen und vielleicht steht der auch auf und erzählt uns was. Und bei dem Armen sagt man, oh ja, da hinten kannst du Platz finden. Also nicht für den einen erhobenen Platz und für den anderen einen Platz, wo er überhaupt nicht zu sehen ist, am besten versteckt, wo man dann seinen Schweiß auch nicht riecht. Und da heißt es eben, ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken. Das, was uns gar nicht unbedingt böse vorkommt, das wird dem Reichen natürlich gern einen schönen Platz geben wollen. Einfach, weil wir ihn von außen sehen und sagen, ach wunderbar, so ist es doch gut. Als in den 70ern des letzten Jahrhunderts Erweckungsbewegung in Amerika war, waren auch viele Hippies dabei, die zum Glauben kamen. Und es gab etliche traditionelle Kirchen, die gesagt haben, nee, so wie die angezogen sind, kommen sie nicht rein. Kennt vielleicht dieses Beispiel, wir versuchen immer den Fisch erst zu putzen, bevor wir ihn fangen. Genau das versuchen wir immer wieder, dass wir sagen, okay, die Leute, die uns passen, die dürfen rein, die dürfen auch offen da sitzen und natürlich sind wir offen für alle. Aber bitte irgendwo, wo man es nicht sieht. Paulus schreibt an die Korinther, wie ist es denn bei euch? Guckt euch doch mal um, da sind nicht viele Leute, die groß sind nach dem Fleisch. Korinth war eine Hafenstadt. Durchgangshafen, also wenn man so will, Korinth war ein großes St. Pauli. Entsprechend waren auch etliche Leute im ältesten Gewerbe der Welt beschäftigt, bevor sie Christen wurden. Jetzt stellt euch so eine Gemeinde vor. Leute, die nichts gelten bei den Menschen. Und Paulus sagt dann, das, was nichtig ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Also von Jakobus her könnte man jetzt fast schließen, dass Gott mit Reichen überhaupt nichts zu tun haben will. Das stimmt nicht. Jesus ist mit reichen Leuten durch die Gegend gezogen. Wenn ihr Lukas 8 euch mal die ersten Verse anguckt, da waren lauter reiche Frauen, die ihn unterstützt haben. Also Jesus hat nichts gegen Reiche gehabt. Im Gegenteil, er hat es sogar sehr gerne genutzt, dass er von ihnen versorgt wurde. Aber es hängt halt davon ab, wie setze ich das Geld ein? Und die bösen Gedanken, die Jakobus nun hier halt den Leuten nicht nur unterstellt, sondern sogar wirklich bestätigt, ist eben, der kann uns etwas nützen. Deswegen bekommt er den Ehrenplatz. Und der, ja, nee, der hat nicht die Voraussetzung, die wir brauchen. Der kommt mal da hinten hin. Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Also schon mal das, was Paulus auch gesagt hat. Wiederum, das heißt nicht, dass Gott mit den Reichen nichts anfangen könnte. Aber er nimmt sich tatsächlich vor allem diejenigen, die wissen, ich habe ja nichts zu bringen. Ihr kennt bestimmt das schöne uralte Lied Stern, auf den ich schaue. Da heißt es dann ja auch in einer Strophe, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Da, wo ich vor Gott stehe und sage, alles das, was ich habe ich sowieso von dir bekommen, das wäre wieder Korinther, ich habe nichts, was ich dir wirklich geben kann. Den kann Gott bedienen. Die Anbetungshaltung im Judentum ist, dass man mit erhobenen Händen vor Gott steht und der eine Aspekt davon ist, ich halte dir meine leeren Hände hin. Ich kann dir nichts bringen, ich muss mich beschenken lassen von dir. Und darum, die Leute, die arm sind, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, die hat Gott erwählt. Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, selig sind, die geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wenn wir heute noch mal ganz besonders feststellen, dass der Jakobusbrief eine etwas längere Auswalzung der Bergpredigt ist. Also es kommen immer wieder mal Aspekte aus der Bergpredigt vor. Jakobus geht weiter in Vers 6. Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Also da könnte man, also wäre so richtig schön von politisch linker Seite aus dann richtig gut losschießen. Ja, gibt's ihnen! Wobei die Reichen nicht unbedingt immer nur diejenigen sind, eben mit dem vielen Geld, sondern auch die sich moralisch reich fühlen. Das erleben wir in unserer heutigen Welt auch manchmal. Die sagen, ich steh auf der ideologisch richtigen Seite, auf der moralisch richtigen Seite, die fangen dann an, weil die sich im Recht sehen und vor allem, wenn dann die Richter auch noch ähnlich ticken, da kann man auch wieder wunderbar was rausholen. Für sich selber vielleicht, für die eigenen Taschen oder für die eigene Ideologie. Reich muss nicht nur materiell sein, reich kann eben auch sein, dass man zu denen gehört, die eben bessere Ideologie haben oder was auch immer. Und dadurch, ganz gleich, ob es nun die materiell Reichen sind, ob es ideologisch Reiche sind oder was auch immer, verlästern sie den guten Namen, der über euch genannt ist. Also dadurch, dass innerhalb der Gemeinde Streit ist, dadurch kommt es dann. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, einmal im Vater unser, das vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und direkt hinten dran sagt er, wenn ihr denen nicht vergebt, die an euch schuldig werden, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Und später auch nochmal Markus 11, also zeitlich gesehen später, bei Matthäus weiß ich nicht, ob er es genauso sagt, aber bei Markus sagt er es auf alle Fälle, wenn du vor dem Altar stehst und dir fällt ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass deine Gabe liegen und versöhn dich erst mit deinem Bruder. Also erst einmal die Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen, dass eine Versöhnung stattfindet. Und dann kann man sich wieder um das andere kümmern. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, es aufzuheben, sondern zu erfüllen. Paulus schreibt später im Römerbrief, Kapitel 13, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes und geht da auch auf diesen Vers ein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, so wie ich mich liebe, übrigens geht die Bibel davon aus, dass sich jeder Mensch liebt, auch selbst Hass ist eine Art Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Also so wie ich mich selber liebe, soll ich auch andere lieben. Dann kommt noch das andere dazu, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft. Wenn ich das tue, sehe ich mich auch im richtigen Licht und muss mich nicht selber hassen, also kann tatsächlich akzeptieren, wie ich bin in Jesus. Und dann geht es mit dem nächsten Lieben auch wesentlich einfacher. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ganz gleich, ob er reich ist oder arm. Mein Nächster ist derjenige, den Gott mir zur Seite gestellt hat. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Also wenn ich Unterschiede mache dazwischen, wem ich jetzt wie behandle, zumindest grob, also wenn der Ehemann jetzt alle gleich behandelt und seine Frau auch mit dazu, ist das schon unpraktisch. Also bitte, ne? In der Ehe und auch in der Familie ist schon nochmal dickere Bande, aber ansonsten, wenn ich halt auf die Person achte, zum Beispiel eben den Reichen, dem Armen vorziehe, werde ich dadurch überführt als Übertreter des Gesetzes, weil ich meinen Nächsten nicht liebe wie mich selbst. Weil ich nicht sage, wie möchte ich denn behandelt werden? Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Und wenn ich sage, ich möchte, selbst wenn ich in dreckigen Klamotten in die Kirche komme, auf den Ehrenplatz kommen, also muss man ja nicht unbedingt wollen, aber dann setze ich den Armen auf den Ehrenplatz. Aber das ist mehr zum Herumkauen wirklich nochmal, okay, weil sonst wird ja mitunter der Arme bevorzugt und vielleicht setzt man beide einfach nebeneinander. Aber das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. So, und nun sagt ihr werdet überführt als, ihr werdet vom Gesetz überführt als Übertreter. Ein Übertreter ist derjenige, der halt eine Linie übertritt. Du kannst noch ein so wunderbar perfektes Rennen laufen, wenn du am Anfang schon vor dem Start die Ziellinie übertreten hast, bist du ein Übertreter. Und dann bringt dir der Rest deiner Leistung auch nichts. Bist du schon von Anfang an disqualifiziert. Und das sind wir. Und Jakobus schreibt weiter, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Also, ganz gleich, welche der Regeln, wenn ich eins breche, habe ich alle gebrochen. Es ist nicht so wie im Rallye-Unterricht, wo der Lehrer fragt, was passiert, wenn einer eins der 10 Gebote bricht, meldet sich der kleine Fritz und sagt, dann sind es nur noch 9. Es ist eher so, stellt euch vor, ihr seid in einem Schlauchboot auf hoher See. Und zwar im Sturm. Und dann kommt ein Hubschrauber vorbei und wirft euch ein Seil runter, das aus 10 Einzelteilen zusammengeknotet ist. Und die sagen dann, übrigens, eines der Dinge ist nicht unbedingt fest. Ganz gleich, also wenn es jetzt zum Beispiel das oberste ist, ist ganz gleich, wie hoch ich geklettert bin. Wenn das oberste reißt, ist das ganze Seil gerissen und ich gehe verloren, weil ich dann runterstürze ins Wasser. Oder auch bei einer Kette aus 10 Gliedern. Sobald eines dieser Glieder kaputt ist, ist die ganze Kette kaputt. Einfach also aus unserer Sicht, ja, ist kaputt. Das ist nicht das sind zwei Ketten, sondern es ist eine ganze Kette kaputt. Und man muss es wieder hinkriegen. Und das ist jetzt irgendwie das Gemeine dabei. Wenn man sich das bewusst macht. Wir stehen wirklich komplett hilflos da. In Matthäus 5, 48 sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da hängt Jesus die Latte auf eine unmögliche Höhe. So schaffen wir das nie. Also es geht da auch nochmal um den ganz genauen Kontext. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es jetzt da nochmal in Matthäus 5 am Ende ist. Aber auf alle Fälle, Gott ist vollkommen. Ihr sollt vollkommen sein. Das gilt nicht nur für den einen, sondern tatsächlich für alle Bereiche. Eigentlich ist das Gottes Maßstab. Eben Visitenkarte neben dem Empire State Building. Es gibt viele Leute, die sagen, die Bergpredigt sei eigentlich das Evangelium. Wenn man sich das dann die Bergpredigt aber mal halt genau ansieht und Jesu Standards da anguckt, das ist kein Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und die Botschaft aus der Bergpredigt ist eher ein, du schaffst es gar nicht. Also ganz gleich, bei welchem der Punkte irgendwo hapert es und dann, oh, super. Die Bergpredigt ist eher auch nochmal, wie tatsächlich auch an manchen Stellen der Jakobusbrief, um uns wieder darauf hinzuweisen, guck mal, du brauchst Jesus, du brauchst das Kreuz. Du brauchst den Herrn der Herrlichkeit, vor dem kein Ansehen der Person ist. Dass du zu dem sagst, ich brauche dich. Ich brauche deine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit ist nichts bei dir. Redet so und handelt wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Nicht durch das Gesetz des Mose. Das Gesetz der Freiheit. An dem Punkt empfehle ich euch mal, den Jakobusbrief und den Galaterbrief nebeneinander zu legen. Weil Paulus im Galaterbrief ganz viel davon schreibt, wie wir eigentlich frei sind vom Gesetz. Und dann heißt es zum Beispiel im letzten Kapitel, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und vorher hat er schon geschrieben, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Das heißt, das Gesetz der Freiheit ist das, was Jesus uns aufgibt. Du sollst Gott den Herrn, den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe mir sagen lassen, dass es in einer Ehe ganz gut funktionieren soll, wenn man sich daran hält, in Liebe, dass man nicht Regeln aufstellt. Morgens um 3 muss ich das für meine Frau machen und dann um 5 das und um 8, wenn ich aus dem Haus gehe, noch einen Abschiedskuss und wehe, wenn nicht. Sondern wenn die Liebe dort Einzug hält, dann geht das ganz automatisch. Dann ist da eine Freiheit. Dann ist da nicht, ich muss das jetzt, muss das jetzt, muss das jetzt, sondern ich mache das gerne. Das ist das Gesetz der Freiheit. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Auch da wieder Bergpredigt. Jesus sagt, mit dem Maßstab, mit dem ihr andere messt, wird man euch auch wieder messen. Wenn ich also nur von den Leuten erwarte, dass sie perfekt sind und genau meinen Maßstäben folgen, legt Gott am Ende den Maßstab bei mir an. Wenn ich aber bei den Menschen ankomme und sage, ja, sind halt auch Menschen, machen Fehler, sündigen auch gegen mich, fällt mir hoffentlich das Vergeben leichter, weil ich weiß, ich brauche ja auch Vergebung von Jesus, dann fällt es mir leichter, sie nicht für andere Sachen zu verurteilen, dann fällt es mir leichter, die Leute in Liebe anzunehmen. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? So, bei diesem Abschnitt jetzt ist es ja das, wo ganz viele Leute sagen, da widerspricht Jakobus dem Paulus. Und das stimmt in einer gewissen Weise, wenn man jetzt den Römerbrief daneben legt. Hat auch ein bisschen damit zu tun, Luther hat in einen Vers noch ein Wort eingefügt. In Römer 3 steht, nun halten wir dafür, dass der Mensch nicht gerecht wird durch des Gesetzes Werke, sondern allein durch Glauben. Und er hat dieses Wort allein mit eingesetzt, um den Leuten nochmal klarzumachen, es geht nur darum. Allein durch den Glauben. Da kritisieren ihn noch einige Leute dafür. Ich zumindest persönlich finde es noch in Ordnung. Und jetzt kommt eben hier, kann denn der Glaube ihn selig machen? Okay. Wie jetzt? Ich hoffe, dass ich hinterher zeige, dass die beiden das Gleiche sagen wollen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Also, mit schönen Worten ist nichts getan. Man kann noch so viel sagen, man noch so viele schöne Worte reden, aber wenn daraus keine Taten folgen, dann ist es blöd. Das Beispiel habe ich ja schon mal gebracht, das mag ich auch sehr gerne. Die Frau fragt den Mann, kannst du mir das Salz geben? Ja. Und der Mann hat eine prinzipielle, grundsätzliche Information geliefert, aber wenn er dann darauf nicht handelt, ist das Wort ein leeres Wort. Und darum sagt Jakobus, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das, was ich glaube, hat Konsequenzen. Nochmal ein Ehebeispiel. Wenn ein Mann seine Frau verdächtigt, dass sie ihm untreu ist, und sie sagt zu ihm, nein, ich bin dir treu, und er sagt, gut, ich glaube dir. Kurz darauf findet die Frau aber heraus, dass er einen Privatdetektiv auf sie angesetzt hat. Gilt dieses Wort, ich glaube dir? Nee, es ist ein leeres Wort in diesem Fall. Das ist ein toter Glaube. Dass er zwar sagt irgendwie, ich glaube dir, aber nee, doch nicht. Er glaubt eigentlich was anderes. Also der Glaube, dass er sagt, du bist mir treu, ist ein toter Glaube, weil er diesem Glauben nicht nachgeht. Sondern lieber sagt, ne, ich guck doch lieber mal. Vielleicht erinnert ihr euch noch vom letzten Mal, Glauben vom Hebräischen her bedeutet fest sein, feststehen. Das ist etwas, auf das ich mich aufstützen kann. Ich habe Glauben an den Boden, dass ich jetzt nicht einbreche. Ihr habt Glauben an die Stühle, auf denen ihr sitzt. Obwohl die übrigens zu größtem Teil aus nichts bestehen. Falls ihr mal so Theorie gelernt habt. Also Materie ist eigentlich nichts, zum Großteil. Und ein paar Atome und Elektronen, die herumschwirren. Auf das Nichts verlassen wir uns. Und danach handeln wir auch. Ich glaube, dass mein Auto ordentliche Bremsen hat, sonst würde ich nicht damit fahren. Ich glaube, dass der Sprit, den ich ins Auto reingetan habe, mein Auto auch wirklich voranbringt. Ich glaube, dass das Essen mir gut tut. Oder wenn ich mich vergiften will, dass es mir gerade nicht gut tut. Das, was ich glaube, darauf handle ich. Und dieser Satz, Glaube ohne Werke ist tot, war eben der Grund, warum Luther gesagt hat, mit dem Brief kann man erstmal nichts anfangen, hat ihn eine strohende Epistel genannt. Das Ding brennt einmal ganz wunderbar, aber es bleibt nicht viel davon übrig. Und warum hat er es gesagt? Weil ihm das immer wieder vorgehalten wurde. Ja, guck doch mal, Jakobus sagt das. Und du sagst doch, man soll die Bibel mit der Bibel auslegen. Haben die dann aber auch nicht gemacht. Die haben nur diesen einen Vers genommen von Jakobus und ihm immer wieder hingeworfen, und deswegen hatte Luther irgendwann keinen Bock mehr drauf. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Also auch nochmal dieses Beispiel mit dem Privatdetektiv. Zeig mir deinen Glauben aus deinen Werken. Wenn du mir vertraust, dann geht's wieder normal weiter. Dann läuft das Leben ordentlich und ich muss nicht plötzlich feststellen, dass dein Privatdetektiv ist. Was ein Mensch glaubt, das zeigt sich. Zumindest wenn er lebendigen Glauben hat. Du glaubst, dass nur einer Gott ist oder dass nur ein Gott ist. Das gibt beide Übersetzungsmöglichkeiten. Du tust recht daran. Das tun die Teufel auch und zittern. Also, was ich glaube, hat jetzt noch nicht unbedingt Konsequenzen darauf, wie ich mich verhalte. Von dem her, dass ich eben sagen kann, okay, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Da wird man ganz viele Leute finden in Deutschland, die sagen, es gibt einen Gott. Wenn man dann mit Jesus ankommt, wird es wieder schwieriger. Und dann sagt Jakobus, okay, du glaubst, dass es einen Gott gibt. Wunderbar, das tun die Dämonen auch. Bloß deren Reaktion ist ganz anders. Im Hebräerbrief, ich gehe mittlerweile davon aus, dass Paulus ihn geschrieben hat, steht in Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer glaubt, muss glauben, dass Gott existiert und dass er diejenigen belohnt, die ihn suchen. Also sinngemäß zitiert. Wenn ich diesen Glauben habe, gefalle ich Gott. Weil ich weiß, okay, Gott, es gibt dich, also diesen ersten Punkt, du glaubst, dass nur ein Gott ist, wunderbar. Und du belohnst diejenigen, die dich suchen. Das wäre jetzt das, was wir im Kapitel vorher hatten, in Vers 6. Also ich lese es euch einmal noch vor. Nee, Vers 5 war es. Wenn jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird es ihm gegeben werden. Also, wenn ich zu Gott komme und sage, ich weiß, du bist ein Gott, der gerne gibt, der diejenigen belohnt, die dich suchen. Daraus kommt ein ganz anderer Glaube, als wenn ich wie die Dämonen sage, oh, es gibt Gott und er muss mich bestrafen. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ein Tor ist übrigens jemand, der es eigentlich besser weiß und trotzdem anders handelt. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Und das klingt jetzt für einen evangelischen Christen total heretisch. Also eine Heresie ist eine Irrlehre. Wie kann Jakobus es wagen zu sagen, Abraham ist durch Werke gerecht geworden? Muss man ein bisschen genauer gucken. Was Jakobus meint, ist, durch seine Werke hat er sich als gerecht erwiesen. Wenn Gott hinterher zu ihm sagt, nun weiß ich, dass du mich über alles liebst. Dadurch wird klar, also dadurch ist nicht Gott das erst klar geworden, sondern Abraham hat wirklich bemerkt, mein Glaube an Gott ist so groß, dass ich sogar bereit bin, meinen Sohn hinzugeben. Also, Isaak, auf den er mindestens 25 Jahre gewartet hat, es gibt auch Leute, die sagen, Abraham ist nochmal 25 Jahre vorher berufen worden, bevor er ausgezogen ist, aber mindestens 25 Jahre hat er auf diesen Sohn gewartet, hat nun etliche Zeit mit dem Sohn gelebt, hat den anderen Sohn auch noch weggeschickt, das heißt, Isaak ist jetzt dein einziger Sohn. Und dann sagt Gott zu ihm, dieser Sohn, auf dem meine Verheißung liegt, den opferst du mir jetzt. Und zwar als Brandopfer, dass nichts davon übrig bleibt. Und im Hebräerbrief bekommen wir erklärt, Abraham hat durch den Glauben Isaak geopfert, weil er wusste, Gott kann auch die Toten lebendig machen. Also er wusste, von Isaak habe ich die Verheißung. Und deswegen kann ich ihn sogar umbringen und verbrennen. Gott gibt ihn mir zur Not wieder. Und das ist hier dadurch gemeint. Abraham, unser Vater, ist durch Werke gerecht geworden. Die Werke, die seinen Glauben bewiesen haben. Also es ist der Glaube, der ihn gerecht gemacht hat, aber dieser Glaube hat sich halt gezeigt. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Genau, da haben wir es nämlich. Abrahams Glaube an die Verheißung war so groß, dass er Gottes Wort vertraut hat und gesagt hat, ich handle jetzt danach, auch wenn es für mich nach menschlichen Maßstäben überhaupt keinen Sinn ergibt. Auch wenn die Umstände haben ja schon dagegen gesprochen, als Abraham 100 war oder 99 war, sein Körper war schon komplett tot, schreibt Paulus so im Römer 4. Und bei Sarah, die war ja sowieso unfruchtbar, war jetzt auch mit 90 schon weit jenseits der Fruchtbarkeit. Und Abraham hat das gesehen und gesagt, aber Gott hat es gesagt. Und hat deswegen gesagt, so Sarah, wir machen uns einen schönen Abend. Und daraus ist Isaak gekommen. Und dann, als Isaak groß war, kam wieder dieses Wort, jetzt muss Isaak ganz weg. Und Abraham hat wieder gesagt, ja, und von Gott habe ich das Wort. Und deswegen kann ich auf sein anderes Wort hin jetzt losgehen, weil ich weiß, dass Gott sich nicht widerspricht, selbst wenn es so wirkt für mich. Das ist eine große Herausforderung. An Gottes Wort dran zu bleiben, wenn er eine Verheißung gegeben hat und gesagt hat, ich mache es, auch wenn es auch von allen menschlichen Möglichkeiten her sowas von überhaupt nicht danach aussieht. Wenn einem der eigene Verstand sagt, da nimmst du dir nichts mehr raus, da kannst du nichts machen, lass es lieber. Vergebliche Liebesmüh. Aber Gott hat gesagt, dranbleiben. Okay. Galater 6, Vers 9, werdet nicht müde darin, Gutes zu tun, denn am Ende werdet ihr dadurch den verheißenen Segen erlangen. Okay, gut. Im Glauben voran. Und dadurch wird dann der Glaube vollkommen, wieder das gleiche Wort, das wir im letzten Kapitel hatten, teleios, vollkommen zum Ziel gebracht. Der Glaube kommt dann ans Ziel. Und was ist das Ziel des Glaubens? Das sagt Jesus in Johannes 11, Vers 40. Gut, dass wir aufnehmen, dann könnt ihr euch die Bibelstellen hinterher alle nochmal nachschauen. In Johannes 11, Vers 38 steht Jesus vor dem Grab von Lazarus und sagt, rollt den Stein weg. Dann sagt Martha zu ihm, Herr, er stinkt schon, denn er liegt 4 Tage drin. Also die wollen damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Jesus sagt dann zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. In Römer 8 sagt Paulus, wir begleben im Glauben, nicht im Schauen. Aber das letztliche Ziel unseres Glaubens ist, dass wir sehen, was wir geglaubt haben. Also Glauben ist nicht immer nur ein ja, hin und her laufen ins Blaue hinein, sondern Glauben gipfelt da drin, wird dadurch vollkommen, dass wir das sehen, was wir von Gott versprochen bekommen haben. Und darauf dürfen wir auch pochen. Wird sich letztendlich, also vor allem endgültig zeigen in der Ewigkeit. Hört man ja manchmal, wenn jemand verstorben ist, dass dann gesagt wird, möge er schauen, was er geglaubt hat. So ist nun die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist übrigens der Vers in 1. Mose 15, Vers 6, bei dem das Wort Glauben zum allerersten Mal vorkommt. Und es ist der Vers, den Paulus in Römerbrief nimmt, um dadurch klarzumachen, dass wir allein durch Glauben gerettet sind. Also Jakobus nimmt diesen Vers, um zu zeigen, dass Abraham durch seine Werke gerecht geworden ist, nämlich weil er geglaubt hat und entsprechend gehandelt hat. Und Paulus nimmt das Ding, um zu zeigen, dass Abraham nicht erst Werke hat bringen müssen, um dann gerecht zu werden vor Gott, sondern dass er Gott geglaubt hat und daraufhin gehandelt hat. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wenn ich mich nicht irre, ist das der einzige Mensch aus dem Alten Testament, bis Jesus dann zu seinen Jüngern sagt, ihr seid meine Freunde. Also Abraham ist der einzige Mensch im Alten Testament, Freund Gottes, und dann kommen die Jünger wieder. Ihr seid meine Freunde. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werk gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Wieder sowas, wo es uns kalt den Rücken runterfahren kann als Evangelische. Aber ich hoffe, ihr merkt, also es ist nicht nur ein Glauben ins Blaue, sondern ein konkreter Glaube. Ich kann übrigens gleich noch Paulus dazu ziehen, um wirklich zu zeigen, dass Paulus und Jakobus das Gleiche meinen. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Anderes Beispiel. Abraham, der große, hochmoralische Mann des Glaubens, den Israel hoch in Ehren hält. Also nicht komplett immer moralisch. Also wenn ihr lest, was er alles gemacht hat. Und auf der anderen Seite die Hure Rahab. Von den Kanaanitern, von denen Gott gesagt hat, die sollen ausgerottet werden. Und von denen war sie auch noch eine Hure, also Abschaum des Abschaums. Ist übrigens eine von 2 Frauen, die in dieser großen Glaubenshalle in Hebräer 11 vorkommen, neben Sarah. Diese Frau, durch ihren Glauben gerecht geworden, der sich durch die Werke gezeigt hat, weil sie gesagt hat, ich glaube, dass euer Gott der wahre Gott ist. Ich will mit unseren Götzen nichts mehr zu tun haben. Die haben mein Leben kaputt gemacht. Ich will euren Gott, der das Meer geteilt hat, der die Götter der Ägypter in Schande versetzt hat und der euch jetzt dieses Land geben wird. Da will ich dazugehören. Und deswegen hat sie die Spione versteckt, hat auch eigentlich wirklich sogar gelogen für die Spione und sie dann auch noch in die andere Richtung geschickt, hat ja gesagt, geht, also die sind in die Richtung gegangen, holt sie noch ein, die sind nach Osten gegangen, glaube ich, sagt sie, ja genau, Richtung Jordan und sagt zu denen, jetzt geht ihr nach Westen, wenn ihr bei Jericho wart schon, dann seht ihr, da sind ein paar Berge. Das heißt, dahin versteckt euch und nach 3 Tagen könnt ihr dann zurückgehen. Dadurch hat sich Rahabs Glaube gezeigt. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also, ich hoffe, es waren schon mal genug Beispiele. Toter Glaube. Jetzt, wie passt das mit Paulus zusammen? Ich habe ja gesagt, ihr sollt mal den Galaterbrief am besten daneben legen. Es ist mir aber auch erst letzte Woche aufgefallen, weil ich letzte Woche im Hauskreis bei uns Thema hatte und es ging um Galater 5. Es ist manchmal nett, wie Gott dann doch schon Sachen vorbereitet. Da heißt es eben am Anfang, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Und dann erklärt Paulus den Leuten, wenn ihr euch beschneiden lasst, seid ihr wieder unter dem Gesetz, dann hat euch Jesus Christus überhaupt nichts gebracht. Und dann sagt er in Galater 5, Vers 6, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein. Sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Da haben wir eigentlich das, was wir gerade in Jakobus 2 haben. Lieber deinen Nächsten wie dich selbst. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass ihr den Reichen nicht bevorzugt oder nicht den Armen bevorzugt. Das zeigt sich darin, wie Abraham seine Liebe zu Gott gezeigt hat, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Nimmt Paulus in Römer 8, 32 wieder auf. Und gesagt hat, ich gehe bis zum bitteren Ende. Oder bin bereit, bis zum bitteren Ende zu gehen. Gott hat ihn ja noch aufgehalten. Aber dadurch hat Abraham seine Liebe zum Sohn überboten durch seine Liebe zu Gott. Und Rahab hat eben auch genauso aus dieser Liebe heraus gehandelt. Dass sie gemerkt hat, dieser Gott der Hebräer, der kann mir mehr geben als alle anderen. Und aus dem Grund handle ich in Liebe an denen, die eigentlich meine Feinde sind. Und dadurch hat sie nicht nur sich gerettet, sondern ihre gesamte Familie. Es wird gerne gegenübergestellt. Glaube und Werke. Oder Glaube oder Werke. Es ist weder das eine noch das andere. Es ist nicht, Glaube und Werke müssen zusammenarbeiten. Es ist nicht, du hast entweder Glauben oder Werke. Sondern es ist Glaube am Werk. Das, was ich leider gibt es viele Christen, die sagen, ich glaube. Aber so wie sie leben, zeigen sie ganz eindeutig, dass sie es nicht tun. In englischsprachigen Raum nennt man die müssen wir aufpassen, es ist nicht alles immer nur guter christlicher Glaube, wie wir es sehen. Also gibt dann Leute, wie kann man Christ sein und wenn sie auf der Partei sind? Also ganz gleich, ich habe gesagt, wenn ich in der Partei bin, sage ich, das geht nicht so rum, und wenn ich in der Partei bin, sage ich, das geht nicht so rum. Auch da gilt, vor Gott ist weder CDU noch SPD noch FDP noch Grüne, sondern wer in Jesus ist, der ist erstmal da. Wir haben unterschiedliche Ansichtspunkte. Wir müssen von da aus natürlich auch gucken, aber im Endeffekt zeigt sich mein Glaube an Jesus eben darin, wie ich mich Gott gegenüber verhalte und wie ich mich den anderen verhalte. einen, der mit den Römern zusammengearbeitet hat und einen, der die Römer aus dem Land treiben wollte. Haben sie auf einmal gesagt, wir halten zusammen. Wir sind jetzt eines Sinnes. Es hat sich gezeigt, was sie geglaubt haben. Sie haben geglaubt, Jesus ist unser Herr. Durch den Glauben. Am Ende zur Verkrümmung führen können durch deine Hilfe.